Ultraviolett.
Heute mal ein bisschen außerhalb der Reihe, weil in letzter Zeit so viel Scheiß passiert ist und wir ein bisschen Dampf ablassen müssen. Wir sind Steffi Polnick,
Mira Riegauf
und Ida Altheide.
Und wir haben uns heute so drei große Themen vorgenommen, über die wir in dem Podcast sprechen wollen. Zum einen wollen wir darüber sprechen, wie menschenverachtend eigentlich gerade die Debatte um Moria und das dortige Flüchtlingslager ist. Wir wollen nochmal einen genaueren Blick auf die Polizei werfen, beziehungsweise auf die rechtsextremen Strukturen, die sich in der Polizei finden und wie eigentlich über diese Strukturen gesprochen wird. Und was wir uns als drittes Thema anschauen wollen, das ist ganz grob die Transfeindlichkeit und im Besonderen eben die Transfeindlichkeit von Joanne K. Rowling, die ja irgendwie gefühlt alle paar Monate mit diesem Thema in der Öffentlichkeit steht. Genau, und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen.
Genau, und wir wollen mit dem Thema Moria anfangen. Mira, du bist heute unsere quasi Moria-Expertin. Vielleicht willst du einfach mal so mit den Hard Facts anfangen.
Genau, ich würde einmal so kurz für alle so zusammentragen, wie gerade so die aktuelle Situation aussieht, damit wir so eine gemeinsame Basis haben und alle irgendwie Bescheid wissen. Moria ist ja ein Lager auf Lesbos, in dem bis vor kurzem knapp 13.000 Menschen untergebracht worden waren. Dazu muss man sagen, dass dieses Camp eigentlich für weit weniger Menschen ausgelegt war und dass das Camp auch eigentlich eine Übergangslösung sein sollte. Und seit Jahren ist es aber das Zuhause, also Zuhause kann man das irgendwie nicht nennen, aber das ist der Ort, wo Menschen irgendwie leben müssen. Und da herrschen halt einfach katastrophale Bedingungen, also keine festen Behausungen, es gibt nur Zelte, kein fließendes Wasser, es gibt keine anständige ärztliche Versorgung. Und das nicht nur auf Lesbos und damit in Moria, sondern auch auf anderen griechischen Inseln.
Das geht ja auch irgendwie voll an vielen vorbei, dass es auch andere Lager noch gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Moria ist ja so das größte Lager und deswegen wahrscheinlich auch häufiger in der Berichterstattung. Aber genau, es ist nicht das Einzige. Und was halt so krass ist, es gibt ja ein Abkommen, das dafür sorgt, dass alle Menschen, die auf diesen Inseln landen, auf diesen Inseln bleiben müssen, bis klar ist, ob sie eben Asyl bekommen oder nicht. Mhm. Das heißt, es kann irgendwie Jahre dauern und im schlimmsten Fall geht es halt nach einem abgelehnten Antrag wieder zurück.
Aber es gibt ja auch schon Leute, die da seit 3-4 Jahren ausharren müssen.
Und dazu kommt ja, dass dann teilweise Asylanträge und so sogar schon genehmigt sind, aber dass es einfach so lange dauert, bis man die Leute dann da von der Insel runterholt. Und also es sind einfach super, super unmenschliche Zustände. Und jetzt gerade mit Corona war es natürlich auch irgendwie eine vermehrte Forderung, auch von NGOs, dass eben dieses Lager aufgelöst wird, dass die Menschen darunter geholt werden. Und eigentlich ist es nur dem Glück geschuldet, dass das Lager so lange ohne Corona-Infizierte ausgekommen ist. Jetzt vor kurzem hat es da eben die ersten Infizierten gegeben. Ich würde sagen, mit all dieser Vorgeschichte war irgendwie die Eskalation da auch schon voll vorprogrammiert. Und ich glaube, 2 Wochen ist es jetzt her, da hat es da gebrannt, in der Nacht vom 8. auf den 9. September. Das Lager ist dabei komplett abgebrannt. Glücklicherweise hat es keine Toten gegeben, aber es war natürlich unfassbar traumatisierend und belastend, allein wegen eben der darauf folgenden massiven Polizeigewalt, der Tränengaseinsätze. Also ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, die NGOs und die Menschen, die da eben vor Ort auch helfen wollen, wurden auch einfach massiv daran gehindert, dass da eben so die Grundversorgung gewährleistet wurde und also wirklich Zustände, für die ich nicht so wirklich Worte finde. Und was dann halt so krass ist, dass dass halt europäische Länder halt erstmal sagen, ja, ist ja voll schlimm. Buhu, wir haben es irgendwie seit Jahren gewusst, aber jetzt auf einmal finden wir es voll schlimm. Und dann schreien irgendwie alle so nach einer europäischen Lösung.
Da fragt man sich immer, ja, was soll bitte schön eine europäische Lösung sein? Und es kann halt schon mal gar keine europäische Lösung geben, weil einige Staaten einfach abblocken. Also es gibt ja Länder wie Polen zum Beispiel, die nicht mal einen Geflüchteten aufnehmen. Also was will man von solchen Staaten erwarten? Wie soll man, also wie viele Jahre wollen die auf irgendeine europäische Lösung warten?
Ja, und dann sagen halt Staaten wie Deutschland oder Frankreich, ja, wir wollen ja helfen, aber erstmal muss es eine europäische Lösung geben, wo ich so denke, nee, darauf kann man sich, also man kann sich ja irgendwie nicht darauf ausruhen. Und es funktioniert halt auch einfach nicht. Und es nimmt die einzelnen Staaten auch nicht aus der Verantwortung, dass es EU als Konzept gibt und die EU da auch handeln könnte.
Was mich auch immer extrem nervt, ist so überhaupt dieses europäische Gefasel. Also es gibt ja auch immer die Aussage, es ist, das ist nicht Europa und die europäische Idee, die sieht anders aus und bla bla bla. Aber ja, genau das ist Europa und ihr, die EU, seid dafür auch verantwortlich. Und ihr, also ich verstehe das gar nicht, wie man sich da so doof irgendwie herausreden
auf jeden Fall. Also ich meine, die Situation in Moria ist ja einer EU-Politik geschuldet, die einfach seit Jahren so einen krassen Abschottungskurs fährt und einfach so tut, als wäre das, was an den Außengrenzen und ja nicht mal mehr an den Außengrenzen, das passiert ja nicht außerhalb von Europa.
Genau.
Also Menschen im Mittelmeer sterben lassen, schlimm genug, aber die Lager und also auch Flüchtlingsunterkünfte und so, die befinden sich in europäischen Ländern. Das passiert bei uns vor Ort und trotzdem tun wir so, als wäre es irgendwie ein Problem, was irgendwie außerhalb der EU existiert.
Und was auch nervt, mich nervt heute alles, wie man merkt, aber was mich halt auch nervt, ist immer dieses, also ich habe schon ganz viele Tweets von sämtlichen PolitikerInnen gesehen, die sagen, ja, 2015 darf sich auf keinen Fall wiederholen. Und dann denke ich mir so, was ist denn 2015 Dramatisches passiert? Also,
ja,
nein.
Also wovor waren die Leute?
Also das einzig Dramatische, was für mich 2015 passiert ist, ist halt auch schon ähnlich wie jetzt darüber gesprochen wurde, als ob das ein Riesenproblem wäre und dass in meinen Augen das halt auch so diesen, ja, manche nennen es dann Rechtsruck, ich weiß nicht, ob man das wirklich so als Ruck bezeichnet haben will, aber dass das so befeuert wurde dadurch. Also 2015 ist bei mir dann so damit verbunden, dass dann dass so die AfD oder so dann zum Beispiel gestärkt hat, dass man da auch schon so diese Bilder in die Köpfe von Leuten gepflanzt hat mit Flüchtlingswellen, Wellen, die auf uns draufschlagen und alles ist ganz schlimm.
Mm.
Ich glaube, das ist für mich, wenn ich denke, ja, das war scheiße in 2015.
Nur glaube ich halt nicht, dass diese ganzen konservativen PolitikerInnen das auch so interpretieren, leider.
Nein, auch nicht, aber deswegen, was die meinen, das verstehe ich halt auch gar nicht. Also das ist nur das, was ich persönlich jetzt damit verbinde, wo ich denke, das wiederholt sich jetzt gerade tatsächlich. Also es wiederholt sich nicht diese Wellen, aber so dieses darüber Gerede, dass das so schlimm ist und dass man in diesem Fall jetzt dieses Gerede darüber, dass man sich vielleicht Geflüchtete nach Deutschland holen könnten, die irgendwas anzünden wollen.
Genau.
Und das regt mich dann schon so auf.
Dazu passt ja auch das Thema zu dem Deutschlandfunk-Kommentar, der ja, ich weiß nicht, letzte oder überletzte Woche gesendet wurde von Silke Hasselmann, die ja, also ich würde es schon als relativ menschenverachtenden Kommentar bezeichnen.
Also, lass uns einfach sagen, es ist menschenverachtend.
Okay. Ja, gut. Ja, wir sollten es so nennen, wie es ist und nicht irgendwie drum herum reden. Ich habe ein Zitat von dem Kommentar noch aufgeschrieben, damit wir nicht einfach nur so irgendwie daherreden, ohne zu wissen, was eigentlich gesagt wurde. Ich habe nur 5 Zeilen rausgeschrieben, die für mich so quasi das Fazit von ihr waren. Ich lese mal kurz vor. Doch zumindest solange der begründete Verdacht im Raum steht, dass Lagerbewohner selbst das Feuer gelegt haben, darf Deutschland niemanden von dort holen, auch nicht einige 100 unbegleitete Minderjährige.
Ich glaube, wir müssen das vorher noch einmal so kurz einordnen. Und zwar ist das ja beim DLF erschienen. Also ich habe das zuerst bei DLF Kultur gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann nochmal woanders gelaufen ist.
Das ist bei Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk normal gesendet worden, ja.
Genau, und es ist im Rahmen eines sogenannten Pro-Contra erschienen. Das heißt, es gab eine Autorin, die quasi so diese Pro-Meinung vertreten hat, Tonia Koch, die hat gesagt, Moria ist eben längst unser Problem und halt ein Ergebnis der europäischen Politik und deswegen haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, als da zu helfen. Und dieser Kontrakommentar ist eben das, was Steffi gerade vorgelesen hat, also von Silke Hasselmann eben dieser Beitrag. Und was dann passiert ist, es gab einen riesigen Shitstorm auf Social Media gegen den Deutschlandfunk, weil wie kann man so eine menschenverachtende Scheiße bitte veröffentlichen?
Ja.
Und was ich dann eigentlich ganz spannend war, und erst habe ich das auch als sehr positiv wahrgenommen, im Laufe der Zeit hat sich dann meine Meinung dazu nochmal geändert, aber das war eben die Aufarbeitung, die vom Deutschlandfunk selbst dazu stattgefunden hat. Also es gab ein Interview, was geführt wurde mit einem Historiker, der in dem Interview relativ gut erklärt, aus meiner Perspektive relativ gut erklärt hat, wieso so ein Kommentar eigentlich zu so einer Diskursverschiebung beiträgt und wieso das so ein problematisches Framing ist. Da können wir gleich auch nochmal genauer drüber reden. Und es gab eben ein Interview im Der Tag-Podcast, habe ich das gehört, mit der Chefredakteurin, vom Deutschlandfunk. Mir ist der Name entfallen.
Uff, weiß ich gerade auch nicht. Aber ich glaube, Chefredakteurin reicht.
Birgit Wenzin heißt sie, glaube ich. Genau, und die hat, und das möchte ich gerade nochmal anbringen, weil ich das so spannend finde, das zu diskutieren, die hat in diesem Kommentar gesagt, also sie hat dann das begründet mit, naja, das ist ja eine Meinungs-, also es ist eine Meinung und wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir sind ja auch dazu verpflichtet, und es ist nicht irgendwie, wir können das, wir dürfen das, sondern wir müssen das, Meinungspluralität abzubilden.
Da finde ich, also ich muss sagen, ich habe zuerst das Interview mit dem Historiker gelesen und fand das total gut, was der da alles gesagt hat. Ich werde auch gleich noch ein Zitat vorlesen. Ich bin gut ausgerüstet heute. Und danach habe ich erst das Interview mit der Chefredakteurin mir angehört und das hat mich irgendwie richtig zerstört, weil ich so dachte, oh, ich dachte, die hätten das voll gut aufgearbeitet und hätten da eigentlich so ganz gute Meinungen jetzt zu, aber gut, dazu kommen wir gleich noch. Und zwar, ich weiß nicht, soll ich das Zitat schon vorlesen von Jürgen Zimmerer?
Ja, mach das mal.
Er sagte nämlich, also zum Thema Meinungspluralität und so, und dass man auch Aussagen kritisieren sollte und kann und so weiter, hat er halt gesagt, sagbar muss alles sein, aber man muss eindeutig sagen, man verlässt damit die Grundlagen der Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland, die darauf beruht. Worauf egal. Und das dachte ich mir halt auch so, ja, wo ist jetzt die Grenze? Was ist jetzt menschenverachtend? Also man muss halt gucken, was ist jetzt menschenverachtend und was ist einfach nur so ein bisschen unter der Gürtellinie oder umstritten oder so. Und ich finde halt bei dem Kommentar von, wie heißt sie?
Silke Hasselmann. Silke,
ich will immer Sabine sagen. Silke Hasselmann. Finde ich halt schon, dass das nicht geht, weil eben, was auch im Interview mit dem Historiker gesagt, also ganz gut gesagt wird, weil das eben, ja, unterschwelliges Framing ist und eben so eine menschenverachtende Einstellung oder Position irgendwie so salonfähig gemacht wird dadurch. Und das finde ich halt, das geht dann schon wieder zu weit.
Ja, ich glaube, du zuerst wieder.
Ja, was ich auch finde, was er ganz gut gemacht hat, ist, als er das so ein bisschen überschwitzt hat. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich das mit der Chefredakteurin nicht mehr gehört. Aber das, was ihr jetzt gerade wiederholt habt, klingt ein bisschen schon wie die Moderation von dem Interview. Und da hatte der Moderator nämlich auch diesen Punkt gebracht, von wegen, aber wir müssen die verschiedenen Meinungen darstellen. Meinte er ja, das Zitat eben, was du gerade genau gebracht hast, und hat das dann auch so ein eigentlich ganz passend überspitzt, indem er gesagt hat, ob das denn dann gar keine Grenze findet, dass man, wenn es irgendwann eine wieder eine salonfähige, sage ich mal, antisemitische Haltung gibt, ob man das dann auch genauso darstellen würde.
Ja, genau.
Eben solche Sachen, wo der Moderator dann so ein bisschen ins Buchen kam, verständlicherweise. und das finde ich ist halt genau dieser Punkt. Also es gibt so Themen, da sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit, dass man das einfach wieder so sagen kann, aber es gibt halt immer weiter in die Richtung, dass eben ja, alles muss sagbar sein, aber dass halt auch alles in so eine Öffentlichkeit bekommt, eben nicht nur sagbar ist, sondern dann auch, nachdem es gesagt wurde, wirklich immer breiter getreten wird und ernst genommen wird als Meinung. Und das, finde ich, halt ist so dieser Punkt, wo öffentliche Medien irgendwie einschreiten können und sollten.
Ja, ich glaube, also so dieses menschenverachtende, ich finde es, also ja klar, eine Meinung ist erstmal alles, was irgendwie eine persönliche Haltung, eine Einstellung ist. trotzdem würde ich sagen, keine Meinung ist, was menschenverachtend ist. Also dass für mich auf jeden Fall so ganz klar so eine Grenze überschritten, weil ich glaube, dass sich der Deutschlandfunk natürlich als öffentlich-rechtlicher natürlich also auch eine Verpflichtung gegenüber unserer Verfassung hat und da dann aber auch doch relativ klar ist, okay, was sind eigentlich Menschenrechte und was sind keine.
Genau.
Und also über so ein Mittel zum Beispiel zu sagen, okay, das widerspricht jetzt aber irgendwie auch unserer gesetzlichen Grundlage oder whatever und da dann zu sagen, okay, wenn es das überschreitet, dann ist das eine Meinung, die wir nicht mehr abbilden müssen, dann finde ich das eine total legitime Haltung und eine Haltung, die ja auch der Deutschlandfunk einnehmen könnte.
Ja, und das.
Ja, und man könnte ja auch immer noch sagen, wenn man als Medium dann feststellt, oh, diese Meinung in Anführungszeichen dann eben wird findet irgendwie immer größeren Zuspruch, dass man das dann auf jeden Fall irgendwie kritisch behandelt und auf jeden Fall, also dann meinetwegen behandelt und dann aber so, dass man zeigt, dass das eben verfassungs- und menschenrechtswidrig ist.
Genau, und das fand ich halt auch so problematisch bei dem Interview mit der Chefredakteurin, weil quasi ihr Fazit so war, ja, also es ist halt, also es wird dadurch Meinungspluralität abgebildet und das ist ja auch wichtig für die journalistische Neutralität und so weiter. Und genau, das Fazit war dann eben, ja, wir werden jetzt in Zukunft weiterhin umstrittene Kommentare oder Inhalte senden. Und für mich war das so, hä? Moment, das ist, nee, das finde ich nicht gut.
Ja, ich glaube, mein Problem damit ist, dass ich irgendwie erwartet habe, es gibt einen Diskurs, aber einen Diskurs um was anderes und nicht um das, worum es dann halt stattfindet. Also es geht ja dann irgendwie so ganz viel darum, wie berechtigt ist irgendwie die Kritik von, die irgendwie ZuhörerInnen da irgendwie rangetragen haben. Und ich glaube, das sollte eigentlich das, gar nicht das Diskussionsthema sein, sondern das Diskussionsthema sollte eigentlich sein, wie können wir eigentlich solche Meinungen abbilden und trotzdem irgendwie klar machen, okay, das ist menschenverachtend, wie kann man das abbilden, ohne sich das, im Interview wurde das auch sehr schön gesagt, man kann ja abbilden, ohne dass man sich die Meinung zu eigen macht. Das finde ich auch nochmal einen ganz guten Punkt. Also wieso muss sich eine Journalistin vom Deutschlandfunk dahinstellen und sagen, das ist meine Meinung? Wieso ist das notwendig, um diese Meinung abzubilden? Kann es nicht zum Beispiel sein, okay, es gibt irgendwie Menschen mit dieser Meinung, aber das ist menschenverachtend, weil. Das wäre ja auch irgendwie eine Art und Weise, um über diese Meinung zu reden und mit dieser Meinung umzugehen und die Meinung innerhalb der Meinungspluralität darzustellen, aber eben eine Art und Weise, sich selbst auch davon zu distanzieren.
Genau, so eine Einordnung, das hat mir gefehlt. Also ich fand die Aufarbeitung im Nachhinein ganz gut, dass es so transparent wurde, dass sie in der Redaktion darüber diskutiert haben und so weiter. Aber es hätte halt schon nach dem Kommentar oder so schon irgendwie eine Stellungnahme dazu geben müssen, finde ich.
Ja, und das ist halt nicht passiert. Wozu Klarstellung bezogen wurde, und das fand ich auch gut, war ein Begriff, der in diesem Kommentar gefallen ist und der auch geändert wurde, weil der DLF gesagt hat, okay, da haben wir einen Fehler gemacht und zwar wurde der Begriff Selektion benutzt, und ich glaube, der Punkt von Hasselmann in dem Kommentar war zu sagen, okay, wonach wählen wir eigentlich aus, wen wir retten und wen wir nicht retten, und hat dann in diesem Kontext eben diesen Begriff benutzt. Und um das nochmal so einzuordnen, das ist ein Begriff, der durch seine Historie in der NS-Vergangenheit eben geprägt ist und wo ich auch ganz klar sagen würde und wo ja offensichtlich auch der Deutschlandfunk ganz klar sagt, okay, das ist ein Begriff, den man in dem Kontext einfach nicht verwenden sollte, Punkt.
Aber die Frage ist auch, warum das erst dann, also im Nachhinein aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, wie da der Redaktionsalltag abläuft, ob da auch Skripte so abgenommen werden, wie bei uns jetzt zum Beispiel.
Hoffentlich.
Ja, ich hoffe es, aber dass es dann auch niemandem vorher aufgefallen ist, dass das vielleicht ein problematischer Begriff ist, mit dem man die NS-Zeit vielleicht verbindet, naja, aber.
Ja, und vielleicht im Kontext von dem Begriff, es gab noch eine Passage, die ich in diesem Kommentar extrem problematisch fand, und zwar hat Hasselmann von, ich zitiere, moralisierendem Trommelfeuer in erpresserische Absicht gesprochen. Und ich finde dieses Framing und dieses Bild, ich finde es so so stark und das bedient einfach auch so viel, wo ich mich halt frage, okay, ist das eigentlich das, was die auch damit wollten?
Das ist einfach so heftig, diese Aussage. Also was ist das für eine Unterstellung? Und vor allem aus was für einer privilegierten Perspektive ist das bitte gesprochen? So, also ja, es ist so, erinnert mich so ein bisschen an Tone Policing auch, so von wegen friedlicher Protest, okay, aber Brandstiftung. Brandstiftung sollte nicht belohnt werden und
oh. Ja, obwohl sich diese Passage bezog sich nochmal explizit so auf dieses, ja, jetzt werden auf der ganzen Welt Kinderfotos rumgeschickt, wie schlimm es den Kids dann Movia und so geht. Aber auch da würde ich sagen, okay, das hat irgendwie nichts mit Erpressung zu tun. Den Leuten geht es da scheiße und es ist überhaupt nicht moralisierend, dass wir Fotos davon zeigen, wie scheiße es den Leuten da geht. Und ich will das irgendwie auch nochmal klarstellen, weil diese europäische Politik, die da gefahren wird, die basiert darauf, dass die Menschen, die dort in diesen Lagern untergekommen sind, dass die entmenschlicht werden. Also wir diskutieren über die gar nicht mehr in einer humanitären Weise, sondern das ist irgendwie eine Ware, das ist ein Problem, es ist whatever. Und das trägt systematisch dazu bei, dass wir die Leute da nicht als Menschen wahrnehmen und dass wir deswegen es auch okay finden, dass die Leute da so behandelt werden. Und wenn dann diese Fotos rumgehen, wo gezeigt wird, okay, das sind Menschen und denen geht scheiße, dann heißt es auf einmal, oh wow, erpresserische Absicht.
Ja, ich kann deine Wut sehr gut nachvollziehen.
Da schwingt auch dieses mit, was ich auch schon häufig als in diesem ganzen Diskurs mitbekommen habe, von wegen, eigentlich sollten sie ja dankbar sein, dass wir sie schon mal aufs europäische Festland, oder Festland ja noch nicht mal, aber aufs europäische Land gelassen haben.
Boah, das ist so zynisch.
Jetzt wagen sie es noch, uns zu erpressen und uns Europäer als schlecht darzustellen.
Ja, und ich glaube,
das ist so richtig, richtig ekelhaft, das auch noch irgendwie so umzudrehen, dass es auf einmal irgendwie um Europäer geht, darum, wie wir jetzt schlecht behandelt werden von den Geflüchteten.
Wow.
Und das finde ich so, so zynisch.
Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt, den ich gerne nochmal so ansprechen würde. Und das war auch wie einige PolitikerInnen aus Deutschland sich auch selbst dafür feiern, dass jetzt Leute aufgenommen werden. Also vielleicht nochmal so zur Erinnerung, ganz am Anfang, also auch schon so, ich glaube, direkt an dem Tag nach dem Brand hat Seehofer gesagt, und es gab dafür auch eine Einigung von einigen EU-Staaten, die EU nimmt 400 unbegleitete Minderjährige auf. Davon wären dann, also und das passiert auch, davon werden dann in Deutschland 100 bis 150 Minderjährige aufgenommen, wo ich sage, ey, was ist, also das ist ja auch irgendwie ein menschenverachtender Witz, 400 unbegleitete Minderjährige bei 13.000, die obdachlos sind. Genau, und jetzt gibt es aber eine neue Erklärung der Bundesregierung, und zwar zusätzlich zu den Minderjährigen werden nun 1.553 Menschen aus 408 Familien aufgenommen, die durch Griechenland bereits als Schutzberechtigte anerkannt worden sind. Und ich möchte das für euch nochmal so ein bisschen aufdröseln, als Schutzbedürftige anerkannt zu sein. Das heißt, die haben ihren fucking Asylantrag schon bewilligt bekommen. Es hat einfach noch niemand geschafft, die in den Flieger zu setzen und die hierher zu schiffen. Also es ist einfach so, das ist das fucking Recht dieser Menschen. Die haben ihren Asylantrag schon bestätigt bekommen und Seehofer tut so und auch Merkel, als wäre das jetzt so eine super
geile Handlung. Jetzt sollen sie alle dankbar sein, ne? Ja.
Ja, also das finde ich echt heftig. Und ich meine, auch immer diese Priorisierung dabei, die dabei mitschwingen. Also dieses, ja, unbegleitete Minderjährige und Familien, ne, da ist irgendwie klar, okay, da helfen wir zuerst. Und das ist ja auch irgendwie, dass wir da überhaupt ausdifferenzieren müssen und sagen, ja, wir können leider nur ein paar helfen und dann helfen wir halt denen, die besonders schutzbedürftig sind.
Vor allem habe ich mich gefragt, ob das mit den 1.500 schon vorher geplant war. Weil ja, wie viele waren das ganz am Anfang? 100
bis 150.
100 bis 150 und dann vielleicht so dann im Vergleich klingt dann 1.500 so viel und ja, damit können wir die ganzen Demonstrierenden ruhig stellen und damit müssen die sich ja zufrieden geben.
Mhm. Ja,
ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen.
100 klingt so viel und wir reden insgesamt von 13.000. Das ist viel zu viel für so ein Lager, aber so wenig, wenn man das allein nur auf Deutschland rechnen würde.
Ja, ich möchte.
Das würde doch kein, also das würde doch niemanden überhaupt irgendwie. Ich will halt schon gar nicht von beeinträchtigen, weil das sowieso nicht. Aber alleine das überhaupt spürbar zu merken, dass irgendwie Leute, die vorher nicht da waren, in Deutschland sind, das merkst du doch gar nicht. 13.000 ist so wenig, das bekommst du in ein Stadion rein.
Ja. Und wir würden ja, also in Deutschland würde man ja nicht mal alle 13.000 aufnehmen, weil ja andere europäische Staaten auch noch ein paar aufnehmen
würden oder sollten. Es gibt ja auch
würden
noch,
oder
ja,
sollten.
Klar, aber ich meinte jetzt auch nur, um das auch schon mal so, um zu zeigen, wie klein diese Zahl eigentlich auf Deutschland bezogen ist.
Ja. Ich möchte,
und das ist schon dann, und dann von 1.500. 1.500 ist nicht mal die Schüleranzahl auf meiner alten Schule gewesen.
Ja, ich möchte dem noch mal eine andere Zahl gegenüberstellen. Und zwar habe ich mal recherchiert, was eigentlich gerade so die Leerstandsquote hier in Bielefeld ist. Und der Wohnungsmarktbericht der Stadt Bielefeld von 2018-19, der gibt das her. Und der sagt nämlich, die strukturelle Leerstandsquote lag da bei 0,3% des Wohnbestandes. Und haben sie, also, und wenn man das aber in Wohnungen umrechnet, dann sind das rund 500 Wohneinheiten. Allein in Bielefeld, die halt frei sind, und dann sagen Leute irgendwie, wir haben keinen Platz. Und dazu kommt ja, es gibt ja diese einzelnen Erklärungen von Städten, von Kommunen, und es gab auch Bundesländer, die gesagt haben, wir nehmen Leute auf. Und das wurde ja auch von der Bundesregierung blockiert, die gesagt haben, okay, wir müssen für ganz Deutschland eine Lösung finden. Aber es gibt tatsächlich genug Städte, die gesagt haben, okay, wir haben den Platz, die Leute könnten hier wohnen und trotzdem schaffen wir es nicht, die hier unterzubringen.
Das ist einfach, vielleicht wollen wir ein bisschen positiv rausgehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen zynisch klingt, aber ich wollte noch eine Empfehlung aussprechen für, also wer eine gute Berichterstattung macht, weil ich finde, die Berichterstattung bei der Tagesschau ist ein bisschen lasch, weil also bei der letzten Meldung, ich kann es jetzt nur nach dieser letzten Meldung beurteilen, da wurde vom neuen Lager berichtet, aber es wurde nicht berichtet, dass da die griechische Polizei auf Kinder mit Tränengas geschossen schießt, dass die teilweise nicht Granaten, aber irgendwelche explodierenden Teile auf jeden Fall in Zelte reinwerfen, um die Leute aus den Zelten halt rauszukriegen, um sie ins neue Lager zu bringen.
Tränengas.
Ja. Und das kommt da halt alles nicht vor, diese ganze Brutalität und dass die Leute da demonstrieren und dass die Polizei da mit aller Gewalt auf die losgeht, das kam da zumindest nicht vor. Und wenn man sich noch mal so ein bisschen detaillierter und tiefgründiger mit dem Thema befassen will und sich informieren will, dann kann man zum Beispiel Mission Lifeline oder Mission Lifeline folgen, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. Die sind vor Ort und die sind ziemlich zuverlässig, posten jeden Tag mehrfach, was da gerade vor sich geht, mit Videos. Und die andere Empfehlung, die ich noch habe, ist Franziska Grillmeier, die ist auch vor Ort, ist eine Journalistin und eine Fotografin, meine ich. Und sie macht das auch ziemlich gut, finde ich.
Ja, wen ich noch empfehlen möchte, ist die Leave No One Behind-Kampagne. Die leisten auch gerade sehr viel Berichterstattung von vor Ort. Die haben zum Beispiel eine Telegram-Gruppe, die man auch über deren Homepage findet. Sonst findet man die unter Hashtag Leave No One Behind-Info und die posten auch regelmäßig Infos und Berichterstattung, und ich finde es einfach krass, wie viel aktivistische Arbeit da auch gerade vor Ort geleistet wird, die da auch einfach in eine Lücke springen, die halt auch unsere Öffentlich-Rechtlichen hier halt lassen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich irgendwie authentische News aus Moria und aus den Zuständen da vor Ort haben möchte, dann muss ich mir die irgendwie über Social-Media-Kanäle zusammensuchen, und dann finde ich die nicht in der aktuellen Tagespresse.
Ja. Okay. Wir haben jetzt eben schon über Polizeigewalt geredet, wenn wir zum nächsten Thema übergehen wollen. Okay. Polizeigewalt, wir kennen es. Also nicht nur aus Griechenland. Aber wir wollen gar nicht direkt über Polizeigewalt sprechen, sondern über Rechtsextremismus bei der Polizei. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es hat in letzter Zeit ein paar sogenannte Einzelfälle gegeben von Rechtsextremismus innerhalb der Polizei. Und zwar folgende Einzelfälle in den letzten Monaten in den, ach nee, es ist gar keine Stadt, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, in München, in Essen, in Offenbach, in Frankfurt und so weiter. Also worum geht es überhaupt? Ich beziehe mich jetzt mal konkret auf das Beispiel in Essen. Da wurde eine WhatsApp-Gruppe entdeckt, in der, ich meine, es wären 29, auf jeden Fall rund 30 PolizistInnen, die da drin waren. Ach, Entschuldigung für meinen Satzbau, es ist schon spät, ich bin müde. Aber auf jeden Fall wurden 29 PolizistInnen suspendiert, weil die sich eben in so einer Chatgruppe rechtsextreme Bildchen rumgeschickt haben, die ganz funny und toll sind. Nicht, natürlich. Zum Beispiel von irgendwelchen Karikaturen von Adolf Hitler, die ihn aber eher positiv darstellen oder von Geflüchteten oder doch, ich meine, Geflüchtete in Gaskammern und so. Also solche in Klammer, in Anführungszeichen, Memes haben sie sich rumgeschickt und deswegen wurden die jetzt suspendiert.
Okay, was geht?
Ja.
Suspendiert, nicht entlassen.
Natürlich nicht. Die müssen nur
Das
so.
wäre viel zu übertrieben.
Ja, man muss nur mal mit denen reden und dann ist auch wieder alles gut. Das sind nämlich gar keine Rassisten. Ja, und obwohl das alles im Moment passiert und nicht nur in der linken Bubble gefordert wird, dass eine, ja, zumindest eine Studie zum Thema Racial Profiling bei der Polizei durchgeführt werden soll, möchte Seehofer das nicht. Also er weigert sich partout. Und ja, möchte jetzt stattdessen eine Studie zum Thema Rassismus in der deutschen Gesellschaft machen. Und da denke ich mir erst so, hä, was soll das jetzt? Also erstens gibt es da schon Studien, die auch relativ aktuell sind. Vom letzten Jahr gibt es eine Studie hier aus Bielefeld vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung. Da geht es schon um Rechtsextremismus in Deutschland. Die ist von 2019. Und zweitens will er, ist das wieder einfach nur ein Ablenkungsmanöver, um eben nicht über Rassismus oder Rechtsextremismus bei der Polizei zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also als nichts anderes kann man das ja bewerten. Ich glaube, Rechtsextremismus und rechte Einstellungen in unserer Gesellschaft sind auf jeden Fall was, was sehr gut untersucht wird und
Ja.
untersucht ist. Und ja, dieses Thema Rechtsextreme und Polizei, da würde ich mir auf jeden Fall auch mehr zu wünschen, weil das auch irgendwie immer mal wieder Thema ist. Wie sehr zieht die Polizei eigentlich solche Menschen an, also mit so einer Gesinnung, und irgendwie ist klar, okay, Menschen, die einfach einer Arbeit nachgehen, wie eben also PolizistIn zu werden, dafür brauchst du auch einfach ein gewisses Mindset. Und ich glaube, dass also einfach die Strukturen und die Jobanforderungen sorgen halt dafür, dass eben solche Menschen davon angezogen werden. Und ich bin ja auch nicht die Einzige mit der Meinung, also das zu untersuchen wäre was irgendwie so längst überfällig ist.
Ja, Und wenn ich jetzt einfach mir mal gerade eine andere Meinung anziehe, einfach als die, die ich eigentlich habe, kann man es ja auch aus einer Position, in der man sagt, ich finde, dass der Beruf als Polizist oder Polizistin wichtig und richtig ist, kann es doch auch in meinem Interesse sein, so eine Studie zu haben, um einfach Klarheit darüber zu haben, wie passiert es, dass offensichtlich ja, auch wenn es sogenannte Einzelfälle sind, solche Leute da landen, und einfach die Klarheit zu haben, so und so werden die hier hingeholt oder werden zu dem, was sie jetzt sind. Und das kann ich dagegen unternehmen. Also es ist ja, außer ich möchte das wirklich gerne, dass es so weitergeht, wie es ist, und man weiter sogenannte Einzelfälle immer wieder findet, in den Ausmaßen auch. Wenn ich das weiter möchte, dann lasse ich es ja so, wie es ist. Aber wenn ich sage, okay, das ist unglücklich und ich möchte das nicht, dann ist ja auch eine Studie praktisch, um einfach auch irgendwie das Handwerkszeug zu bekommen, um was dagegen zu tun. Also alle Polizisten und Polizistinnen, die sagen, das sind Kollegen, mit denen möchte ich überhaupt nichts zu tun haben, ich möchte gar nicht mit denen zusammenarbeiten. Und von denen wäre es doch eigentlich im Interesse zu sagen, ich möchte das untersucht haben, um das in Zukunft zu beenden.
Es
Weil
kann
ich
ja auch,
möchte
ja, es
meinen Job hier ordentlich machen, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir das vielleicht so denken.
Ja, es gibt bestimmt einzelne PolizistInnen, die nichts gegen eine Studie hätten. Ich habe dazu eine steile These. Und zwar, ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu sagt, dass es der Regierung vielleicht ja ganz gelegen kommt, dass es bei der Polizei rechtsextreme Leute gibt, damit diejenigen in Schach gehalten werden, die nicht zur sogenannten bzw. zur vermeintlichen deutschen Leitkultur passen und damit antifaschistische Kämpfe gebremst werden können, eben von der Polizei.
Ja, also, naja, also was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, ist, dass die Polizei ja eine stabilisierende Funktion unserer staatlichen Strukturen ist. So, und unsere staatlichen Strukturen sind zutiefst rassistische, sexistische Strukturen, einfach in der Art und Weise, wie sie entstanden sind, wie sie geprägt worden sind. Und also innerhalb, wenn man das akzeptiert, dann glaube ich, macht viel von dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall Sinn, weil das einfach auch die Funktion der Polizei ist. Und ich glaube, da darf man sich irgendwie kein falsches Bild oder so davon machen. Die Polizei ist nicht nur dafür da, dass hier Recht und Ordnung herrscht und dass irgendwie sich Menschen an unsere Gesetze und an unsere Verfassung halten, sondern sie dient halt auch dazu, dieses System aufrechtzuerhalten. Und wenn ein Problem in diesem System besteht, dann kann die Polizei das nicht bekämpfen. Und dann, also genau, dann ist es ihre Aufgabe, sogar dagegen vorzugehen, wenn das eben kritisiert oder angegriffen wird.
Genau, und die Polizei wurde ja auch ursprünglich in den USA gegründet, um eben ehemalige Sklaven sozusagen in Schach zu halten. Wenn das dann irgendwie dann Landstreicher waren, wurden die erstmal inhaftiert. Oder es gab, also die Polizei war auch für sogenannte Slave Patrols zuständig. Und da sieht man eben schon, wo dieser Ursprung liegt. Und ich finde,
In
dass.
Deutschland ist es übrigens, also um einmal hier nochmal klarzustellen, also das eben war wirklich eine angezogene Meinung. Ich glaube nicht, dass es gegen Recht und Ordnung geht. Und auch in Deutschland kann man halt einen ähnlichen Ursprung von der Polizei feststellen. Natürlich nicht um, sondern nicht keine Slave Patrol, weil es hier haben wir eine andere Verbindung zu, also auch eine Verbindung zur Sklaverei selbstverständlich, aber eine andere, als es in den USA ist. Und hier hat die Polizei dann eben nicht diesen selben Ursprung, aber auch ein ja durchaus mindestens interessant, wenn nicht auch kritikwürdig, dass es eben auch da um eine Oberschichtsicherung ging. Also dass das einfach Abgestellte waren, die Oberschicht von Adligen damals noch bis einfach Bessergestellten vor, ja, sozusagen der Arbeiterklasse, wenn man so möchte, beschützt hat.
Ja, ich finde das auch, das passt auch ganz gut zur aktuellen, ja, ich sag mal, Diskussion zum Thema Kesselbrink. Also, da werden ständig irgendwelche Leute kriminalisiert, meistens People of Color oder Schwarze. Und da sieht man eben auch, okay, die Polizei ist sozusagen dafür zuständig, die, ja, meinetwegen die gutbürgerliche Mitte zu schützen vor Leuten, die nicht so in diese deutsche Gesellschaft passen, so wie das die gutbürgerliche Mitte halt gerne hätte. Also irgendwelche Leute, die Drogen nehmen, auf den Kessel bringen, das geht nicht, die müssen jetzt kriminalisiert werden. Und ich finde, das passt zum Ursprung wie die Faust aufs Auge.
Ja, auf jeden Fall. Und da sind ja dann auch so diese Debatten total angemessen darüber, was ist eigentlich die Funktion der Polizei und wo macht es eigentlich Sinn, ganz andere Menschen als irgendwie PolizistInnen einzusetzen. Weil das ist irgendwie klar, also Drogenkriminalität oder sowas, was augenscheinlich irgendwie erstmal ein Problem ist, mit dem sich irgendwie die Polizei befassen muss, weil es eben Verstoß gegen geltende Gesetze ist. Heißt aber irgendwie nicht, dass die irgendwie die Besten sind, um diese Probleme anzugehen, weil Drogenkriminalität ja letztendlich nur ein Symptom für eigentlich ganz andere Probleme ist.
Ja.
Also irgendwie ein Symptom für strukturellen Rassismus, ein Symptom für für Armut, für ganz, ganz andere Probleme, die irgendwie angegangen werden müssen und dann zu sagen, naja, wir schicken die Polizei und die knüppelt da die Leute nieder und dann ist irgendwie das Problem weg. Also da müsste eigentlich allen klar sein, okay, das löst es irgendwie nicht, das verschiebt es halt nur.
Und wenn wir von Studien sprechen, genau zu solchen Themen, gibt es dann ja auch schon wieder Studien, die zeigen, dass es da eigentlich sinnvoller wäre, mit Streetworkern und SozialarbeiterInnen ranzugehen. Und dann da zu gucken, wenn man nicht sowieso schon grundsätzliche strukturelle Änderungen vornimmt. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen, strukturelle Änderungen sind nicht immer im Sinne des Staates. Und ich wollte noch was sagen. Ach so, genau. Das ist ja auch gar nicht mal nur auf Drogenkriminalität, sondern generell auch kriminelles oder in Anführungszeichen kriminelles Verhalten viel anwendbar, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, dass das ja, niemand ist ja, oder selten sind Leute einfach nur der Kriminalität willen. Das hat ja, ja immer irgendeinen Ursprung und ich glaube, wenn man wirklich was dagegen unternehmen will, dann muss man nicht irgendwas gegen die Menschen tun, sondern gegen den Ursprung von dem Verhalten, also irgendwie viel mehr auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen, gucken, was sind eigentlich grundlegende Wünsche, die wir alle wahrscheinlich haben, die diese Person, die dann aus einer Notsituation heraus ja handeln, was wollen die eigentlich genau damit? Also was erhoffen sie sich aus ihrem Verhalten und wie kann man da unterstützen, dass es gar nicht erst dazu kommt? Weil niemand, wenn man wirklich davon sprechen möchte, dass Leute abends auf dem Kesselbrink stehen und da vielleicht tatsächlich dann Drogen verkaufen, das macht ja niemand, weil das so viel Spaß macht. Also das, dann muss man da ja, wenn man da wirklich sagt, ich möchte, dass das passiert, muss man ja viel grundlegender da rangehen, weil sonst verschieben sich solche Sachen ja auch einfach.
Ja, ich finde auch, das ist auch gar nicht so weit, also das ist total naheliegend, dieses Problem. Und deswegen wundere ich mich, warum dieses Thema Polizeikritik so, also vor allem bei so, was weiß ich, Liberalos oder so, so unbeliebt ist, dass da sofort abgeblockt wird. So, nein, die Polizei, die macht alles toll und auf gar keinen Fall.
Ja, und auch ich glaube, also das zieht sich ja durch alle, ich verwende jetzt diesen Begriff, obwohl ich den nicht mag, etablierte Parteien. Weil, also ich erinnere mich sehr gut, dass wir ein Gespräch vor der Kommunalwahl hatten und uns über die Wahlprogramme unterhalten haben und es irgendwie erschreckend fanden, wie viel Zuspruch das eigentlich bekommt, dass irgendwie, also der Kesselbrink beispielsweise, mehr Polizeipräsenz braucht und mehr Überwachung braucht. Und ja, also dass einfach, dass es so ein Konsens gibt von, die Polizei ist gut und wir brauchen, wenn wir mehr Sicherheit wollen, brauchen wir mehr Polizei. Und dann müssen wir uns einfach auch fragen, was heißt Sicherheit? Und dann sind wir auch wieder so bei den Ursprüngen der Polizei. Sicherheit heißt Sicherheit für die Leute, die Privilegien in Deutschland haben, für Leute, die Kohle haben in Deutschland, für Leute, denen es eh gut geht. Und diesen Menschen bietet die Polizei Sicherheit. Und um dann vielleicht auch nochmal die Brücke kurz zu Moria zu schlagen, und das ist auch was der EU, also was die EU macht, die bietet Sicherheit für die Leute, die hier leben und denen es fucking gut geht. Genau, und also das ist im Prinzip auch die Aufgabe, die die Polizei da erfüllt. Und ich finde es immer noch erschreckend, dass es halt gesamtgesellschaftlich betrachtet einfach, also dass sowas wie Polizeikritik als Thema da irgendwie überhaupt nicht ankommt.
Zu dem Thema fällt mir gerade noch ein, ich habe diesen Wahl-O-Maten auch gemacht und bei dem Thema öffentliche Sicherheit fand ich dann das Statement von der Linken ganz hart, weil ich das nicht erwartet hätte. Und zwar, wie soll man denn für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen? Und dann hieß es halt, Überwachung alleine reicht nicht, es braucht mehr Polizeipräsenz. Und ich dachte nur, hä, Moment, sind wir bei der CDU gerade? Bei welcher Partei bin ich hier im Moment? Das war ganz
ja,
schlimm.
Und also diese Frage, wen schützt die Polizei eigentlich? Also wenn wir uns mal so Racial Profiling auch so in der Vergangenheit und so angucken, also irgendwie ganz prominent sind ja da die NSU-Fälle, wo ja auch ganz lange von der Polizei gegen die Betroffenen ermittelt wurde, weil das so, weil da einfach so viele Rassismen auch mitgeschwungen sind und so dieses, hä, ja, also keine Ahnung, so eine migrantisch gelesene Person umzubringen, das kann ja nur eine von denen sein und da wird es wieder so konstruiert, dieses Wir und die anderen und also die...
Da merkt man eben schon diesen tiefliegenden Rassismus.
Ich habe da jetzt leider nicht gerade den genauen Wortlaut parat, aber genau in diesem Kontext gab es doch auch, dass man dass in dem einen Polizeibericht es dann sogar wortwörtlich irgendwie es auch drin stand, in die Richtung, dass sie in die Richtung, also in den Familien ermittelt haben und einen deutschen Täter, Täterin ausgeschlossen haben, weil das kein in Anführungszeichen deutsches Verhalten wäre.
Oh Gott.
Also es ist jetzt gerade nicht zitiert gewesen, weil ich kann den genauen Wortlaut gar nicht wiedergeben, aber es ging auf jeden Fall in so eine Richtung. Das finde ich halt auch, das ist auch so absurd, ne? Also ja. Auch alleine mit unserer, also mit der unserer, aber mit der deutschen Geschichte zu sagen.
Also so frech, also so, da fallen mir gar nicht genug negative Adjektive ein.
Also, wow.
Einfach hart. Und ich will auch noch mal kurz betonen, was das für Konsequenzen hatte für die Familienmitglieder der Ermordeten. Und zwar, ich habe vor kurzem erst einen Film, also ein Doku dazu geguckt, zu den NSU-Morden. Und da wurden die Hinterbliebenen, also die Familienmitglieder, wurden interviewt. Und da wird halt erzählt, dass ein Kind der Familie in der Schule verprügelt worden ist von anderen Kindern, die dem Kind gesagt haben, ja, wir mögen dich nicht, wir wollen nicht mit dir spielen, dein Vater ist ein Drogendealer. Und das ist so hart einfach. Also da musste ich fast anfangen zu heulen, weil mich das so wütend gemacht hat.
Wer den Film auch schauen will, der heißt Spuren, die Opfer des NSU und ist, ich glaube, letztes Jahr produziert worden. Der ist auf jeden Fall Anfang diesen Jahres in Deutschland erschienen und ist eben eine Dokumentation. Ich glaube, die machen viel eben in diesem Interviewformat, wo sie eben sich mit den Hinterbliebenen und deren Geschichte auseinandersetzen.
Jetzt noch kurz eine abschließende Frage zum Thema eine Studie zu Racial Profiling bei der Polizei. Würdet ihr sagen, dass im Endeffekt eine Studie dazu sinnvoll wäre? Also was würde sich dadurch positiv ändern, wenn wir jetzt wüssten, wenn jetzt das Ergebnis der Studie wäre, ja, es gibt Racial Profiling und es gibt auch Rassismus bei der Polizei und das auch nicht wenig. Denkt ihr, es würde sich so viel ändern, dass wir dann am Ende sagen, ja, jetzt können wir der Polizei wieder vertrauen? Ich muss jetzt schon lachen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass man direkt sagt, jetzt können wir der Polizei wieder vertrauen. Aber es führt eher dann vielleicht dazu, dass das Misstrauen, was viele Leute ja jetzt schon haben, vielleicht dann endlich wirklich ernst genommen wird. Dass das erstmal der erste Schritt ist, zu sagen, okay, dieses Misstrauen ist berechtigt, dass das auch zu kritischerem Denken in einer breiteren Form führt. Also das erhoffe ich mir von sowas. Das hängt natürlich auch stark davon ab, wer diese Studie durchführt.
Genau, ja. Das Ding ist halt, wenn das jetzt keine unabhängigen WissenschaftlerInnen machen, sondern welche, die zum Innenministerium gehören, da muss man sich halt auch fragen, ob das dann auch eine, in Anführungszeichen, gute Studie ist. Ne?
Schwierig. Ich denke da gerade an die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, wo auch ja ganz lange die Frage war, wie werden die eigentlich aufgearbeitet? Und da dann auch viel darüber diskutiert wurde, weil die Kirche das eben selbst aufarbeiten wollte. Wie effektiv kann die Kirche das eigentlich schaffen, wenn es diese Perspektive von außen nicht gibt? Und deswegen denke ich eigentlich, so eine Studie ist einfach so ein total wichtiger Schritt da in die erste Richtung, weil das halt auch einfach bedeuten kann, dass das so aufgebrochen wird. Und es ist ja grundsätzlich so, dass die Polizei ein wahnsinnig großes Problem damit hat, ihre eigenen Problematiken zu bearbeiten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal angucken, jetzt so Fälle von Polizeigewalt beispielsweise, die zur Anzeige gebracht werden oder so, davon werden unfassbar wenige tatsächlich auch verurteilt. Und es liegt nicht zwingend daran, dass die nicht wirklich Schuld haben, sondern dass die Polizei einfach ein System ist, in dem so Kameradschaft und sowas unfassbar hochgehalten wird und wo die Leute sich halt gegenseitig decken und gegenseitig schützen. Und das hat auch eine wichtige Funktion für die Polizei, weil die sonst so nicht funktionieren könnte, wie sie funktioniert. Aber hat eben auch dieses, diese Schwierigkeit, dass eben das halt auch bedeutet, dass solche Geschichten irgendwie überhaupt nicht aufgearbeitet werden können. Und das betrifft eben auch Racial Profiling. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man diese Institutionen da öffnet und einfach auch eine Außenperspektive darauf bekommt und halt genau da so einen Zugang kriegt.
Ja, also ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es eine Studie geben wird, einfach um, also das Thema, das hat ja schon sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Also es wird ja ständig in unterschiedlichen Medien darüber gesprochen, nicht nur im linken Bereich, nicht nur von irgendwelchen Linksradikalen. Ja, aber ob die dann noch irgendwann mal kommt, vielleicht, ich habe gelesen, nächstes Jahr will Seehofer sein Amt niederlegen, vielleicht je nachdem, wer da nachfolgt, vielleicht ist die Person dann offener für eine Studie und dann kriegen wir sie vielleicht.
Naja, ich meine, beim Verfassungsschutz, wir erinnern uns ja damals, Maaßen wurde eingesetzt, weil der Gesellschaft das Vertrauen in den Verfassungsschutz gefehlt hat und Maaßen hat eigentlich alles schlimmer gemacht. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass das mit Seehofers Abgang nicht eintritt.
Ja. Yeah.
Okay, also als nächstes möchten wir uns noch ein bisschen über die transphoben Äußerung von J.K. Rowling auslassen, die immer mal wieder in den Medien ist. Oder was heißt in den Medien? Da habe ich es tatsächlich noch gar nicht so viel mitbekommen. Auf den sozialen Medien im Gespräch ist, weil sie sich gelegentlich meint, transphob oder transfeindlich äußern zu müssen. Das erste Mal im Gespräch, da weiß ich gar nicht mehr zu welchem Thema, das war aber schon letztes Jahr, habe ich es mal mitbekommen. Und jetzt vor kurzem war es einmal ganz aktuell im Juni, als sie eine Anwältin auf Twitter verteidigt hat, die beim Gerichtsverfahren, falls man das dann auch Gerichtsverfahren nennt, bestätigt haben wollte, dass man den verteidigt haben wollte, dass man den Glauben haben kann, dass Sex, also das ja, Geschlecht, nicht das Soziale, sondern das
biologische
Geschlecht, aber das passt irgendwie gerade auch nicht so richtig. Auf jeden Fall geschützt dadurch ist, dass man sagen kann, das hängt von den Geschlechtsmerkmalen ab, im Sinne von ein Körper braucht eine Vulva, Eierstöcke etc., um Frau sein zu können. Und dann wurde eben vor Gericht festgehalten, nein, das ist so nicht. Und die wurde eben nicht bestätigt. Und darüber hat dann J.K. Rowling ganz viel geschrieben und dann eben auch über den Begriff TERF in ihrem, auf ihrem Blog versucht aufzuklären. Das steht für Trans Exclusive Radical Feminist. Und sie sagt eben, radikale Feministinnen sind eigentlich im Wortsinne schon nicht trans exclusive, sondern inklusiv. Nicht aus dem Grund, aus dem man meinen könnte, dass man sagt, Transfrauen sind Altfrauen und deswegen gehört das zum Feminismus dazu, sondern mit der Begründung, Transmänner seien ja als Frau geboren und deshalb gehören sie zum Feminismus.
Das ist so absurd.
Was eigentlich so absurd ist, in so einer Erklärung schon wieder das zu schaffen, transphob zu sein.
Vor allem habe ich ja, also ich habe das auch auf ihrem Blog gelesen, diese Äußerung, und habe mir das irgendwie noch mit meinem Bearbeitungsprogramm so eingekreist, weil ich das so bescheuert fand. Und ich dachte wirklich am Anfang so, ich gucke mir das jetzt mal an, vielleicht sind die Argumente vielleicht gar nicht so blöd oder so. Also ich will
vielleicht
jetzt nicht irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas, was sie sagt, gut oder richtig finde, das auf gar keinen Fall. Aber ich wollte einfach gucken, was sie so zu sagen hat und dass sie vielleicht irgendwas so Grundlegendes einfach vielleicht nicht so verstanden hat und deswegen so auf dem Schlauch steht oder so. Aber als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir so, okay, was geht denn da ab, bitte? Und dann habe ich halt auch aufgehört zu lesen, weil, ja, was soll man dazu noch sagen?
Ich glaube, worauf wir nochmal so ein bisschen genauer eingehen könnten, ist das, was Joanne K. Rowlings Position eigentlich in dieser Debatte ist, weil sie eigentlich eine Person ist, die sich sonst durchaus auch mal feministisch äußert. Was aber so ihre, was irgendwie ihr in Anführungszeichen Problem mit Transmenschen ist, ist das Problem, was sie mit Transfrauen hat. Und zwar hat sie, und das ist ein gar nicht so unübliches Argument, wieso Menschen so transexklusiv sind, nämlich sagt sie, dass Transfrauen, also dass man das ja auch missbrauchen könnte, dieses Transfrau-Sein, um eben in Räume einzudringen, die eigentlich Schutzräume sein sollen und die eigentlich für Frauen, und damit meint sie eben Cis-Frauen, exklusiv sind und eben nur für die da sein sollten. Und das ist eben dieses Motiv, was sich bei ihr immer wieder durch ihre Transfeindlichkeit zieht. Und damit kommen wir vielleicht auch zu ihrem neuen Buch, Troubled Blood heißt das. Und da treibt sie das wirklich auf die Spitze, weil eben dieses Buch, das kann man vielleicht kurz erzählen, das gehört eigentlich zu so einer Reihe, die sie schreibt. Ich glaube, es ist vor allem so eine Detektivgeschichte. Und sie veröffentlicht das unter einem Pseudonym. Und wir können auch noch mal über dieses Pseudonym nachher reden. Ich weiß gar nicht, ob ihr da so die Diskussion mitbekommen habt. Mhm. Aber auf jeden Fall, in diesem Buch geht es darum, um einen ungeklärten Kriminalfall. Und zwar von einem brutalen Serienmörder, der eben öfters in Frauenkleidern unterwegs ist, um eben sich Frauen anzunähern. So, also das ist so diese Geschichte, worum es geht, und was man halt hier wieder ganz klar sieht, ist eben diese Perspektive von Rowlings Transfeindlichkeit und eben der Geschichte in dem Buch.
Genau, ich kann euch kurz sagen, was ich für ein Argument vorhin online gelesen habe dazu. Und zwar hat, es ist jetzt nicht meine Meinung, und zwar hat eine Userin bei Instagram geschrieben, sie hätte das Buch gelesen und diese Figur, die kommt irgendwie nur auf ein paar Seiten vor. Also es geht gar nicht größtenteils um diese Figur. Und außerdem wäre das ja keine Transfrau, sondern es wäre ein Mann, der sich Frauenkleider anzieht. Und deswegen kann man doch nicht sagen, dass das dann transfeindlich ist, weil das ja keine Transfrau ist.
Okay, das finde ich auf jeden Fall Quatsch, weil, ich kann das auch ganz schnell erklären, weil dieses Argument, also das, was Rowling da aufzieht, das bedient dieses falsche Bild, was eben bestimmte Menschen von Transfrauen haben, dass es eben keine Frage der Identität ist, sondern dass das einfach Personen sind, die halt gerne in solche Räume eindringen. Also da wird ja das komplette Transsein abgesprochen und reduziert auf so ein, die wollen diese Räume eindringen und sich in diesen Räumen aufhalten. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall trotzdem transfeindlich ist.
Genau, es ist halt diese negative Repräsentation. Und wenn so viele Leute denken, ein Mann in Frauenkleidern wäre eine Transfrau und verbinden das dann sozusagen mit dieser negativen Figur, mit ihren negativen Eigenschaften, dann ist das halt sau fatal für die Trans-Community und also gefährlich und auch tödlich, würde ich jetzt so ganz überspitzt vielleicht sagen.
Ja, und ich glaube, es hängt auch, ich möchte dann nochmal so eine andere Debatte mit aufmachen, eine Debatte, die ich viel verfolgt habe, als es um die Serie Unorthodox ging. Das ist eine Serie, die über die Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die aus einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York nach Berlin flieht. Und in dieser Miniserie, die für Netflix produziert wurde, gibt es eben Darstellungen, die von Personen als antisemitisch kritisiert worden sind. Und Deborah Feldman, die die Autorin des Buches ist, auf dem diese Serie basiert, die hat eben gesagt, ich persönlich empfinde die als selbst jüdische Person nicht als antisemitisch. Und da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Aber sie hat was ganz Wichtiges gesagt, wie ich finde. Und zwar, dass es auch okay sein muss, dass in Medien jüdische Personen als böse Personen dargestellt werden, weil das einfach was Menschliches ist und irgendwie alle jüdischen Menschen irgendwie als moralisch total überlegen oder so darzustellen, einfach auch nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, so vor dem Argument kann man natürlich auch erstmal sagen, ja, es gibt vielleicht irgendwo auf dieser Welt eine Person, die so einen Scheiß abzieht, wie es jetzt die Figur in Rowlings Buch macht. Was ich dann aber immer ein gutes Argument finde, ist halt so die Repräsentation, weil wenn Transmenschen nur so dargestellt werden, dann erzeugt es eben auch ein gewisses Bild davon. Und Darstellungen von Transmenschen haben in unserer Gesellschaft und in unseren Medien einfach keine Normalität. Und deswegen muss man so genau auf die Fälle achten, wo eben solche Menschen dargestellt werden.
Es gibt halt auch schon genug Filme, wo Transmenschen negativ dargestellt werden. Warum muss es dann jetzt noch ein Buch geben, wo das auch noch so interpretiert werden kann? Da finde ich halt einfach, nee, dass es halt nicht sein muss.
In einem Artikel von Z, also diesem jungen Zeit-Online-Magazin, haben die auch zwei Filme genannt, die tatsächlich auch so ein Narrativ bedienen. Und zwar einmal Psycho von Hitchcock und Schweigen der Lämmer. Also wo es auch eben so darum geht, so dieses, dieses gender-nicht-konforme Verhalten, was dann eben von Männern gezeigt wird. Und da kann man sich bestimmt auch drüber streiten, ob das jetzt, ob da Transmenschen dargestellt wurden, intentional oder nicht intentional. Aber Punkt ist, glaube ich, das ist ein bestimmtes Narrativ und das existierte schon vorher. Und Rowling greift halt dieses Narrativ auf.
Ja. Und ich denke mir immer, boah, wir haben jetzt schon so viel über J.K. Rowling geredet. Warum müssen wir immer noch darüber reden? Das haben doch mittlerweile alle mitbekommen, oder nicht? Aber dann habe ich vor ein paar Tagen so einen Tweet gesehen, wo der Trailer zu dem neuen Harry Potter Game, für welche Konsole auch immer, keine Ahnung.
PlayStation 5.
Okay, Ida weiß sofort Bescheid.
Ich weiß Bescheid, weil darüber wollte ich auch noch sprechen. Ja. Das heißt Hogwarts Legacy. Und genau, du kannst jetzt gleich eigentlich schon deinen Punkt einbringen, weil meine, es ist eigentlich die ewig gleiche Diskussion zwischen Kunst und Künstlerin in diesem Fall.
Mhm.
Nämlich ist es, es gibt halt, ich selbst würde mich nicht dazu zählen, auch wenn ich als Jugendliche sehr gern Harry Potter mochte, das kann ich an dieser Stelle schon zugeben.
Ja, ich auch.
Und ich glaube, es gibt halt wirklich sehr viele, die damit sehr viel verbinden und sich sehr auf dieses Spiel auch gefreut haben. Also das habe ich zum Beispiel auch schon mitgekriegt, wie das jetzt schon, obwohl es noch gar nicht da ist, natürlich mega abgehypt wird. Aber ich habe den Trailer gesehen und dachte auch, das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Aber kann ich es überhaupt vertreten, mir dieses Spiel zu kaufen? Mit allem, mit der Angst, dass J.K. Rowling damit natürlich irgendwie, also irgendwelche Tantiemen muss sie ja bekommen.
Ja.
Und wie vertretbar sowas ist, weil dann habe ich überlegt, Meinung von Meinung, jetzt sind wir schon wieder, ob es eine Meinung ist oder nicht, Meinung in dicken Anführungszeichen bei solchen, bei Autoren und Autoren generell. Mir ist dann zum Beispiel ein Beispiel mit Janosch, dass es ein Janosch-Buch gibt, was auch in eine auch rassistische Passagen hat über Leiharbeiter. Ja, wie man damit dann einfach umgeht. Also so Woody Allen-Filme gucke ich nicht. Aber ja, wie man, ich komme jetzt ins Labern, wie man da halt differenziert, ob man da differenziert, wie ihr damit umgeht.
Also zuerst mal, wenn man weiß, dass die Person, also die problematische Person, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, dass die damit Geld verdient, würde ich auf jeden Fall sagen, ich kaufe es zumindest nicht. Also ich, wenn ich wüsste, J.K. Rowling verdient mit dem Game Geld, dann würde ich auf jeden Fall das nicht kaufen. Und auch bei Kinofilmen sehe ich das so, auch bei eigentlich bei allem. Und bei dem anderen Punkt, wenn sie nicht, also ich kann das jetzt so, ich nehme das mal als, ich nehme jetzt mal Morrissey als Beispiel, das ist immer so mein persönliches Beispiel. Also Morrissey war ja mal bei den Smiths in den 80ern und Morrissey hat sich aber irgendwann vor 3 Jahren oder so, glaube ich, rassistisch geäußert und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, okay, der geht gar nicht klar. Ich werde seine Musik nicht mehr kaufen, ich werde nicht mehr auf Konzerte gehen und so weiter und so fort. Aber ich werde noch weiterhin die Smiths hören und das auch so öffentlich und so weiter. Das hat sich jetzt bei mir auch schon geändert, weil, aber es ist einfach nur so eine persönliche Abneigung schon. Also es macht ja jeder anders. Ich finde grundsätzlich eigentlich, dass man KünstlerInnen nicht von der Kunst trennen kann. Deswegen kann ich zum Beispiel nicht mehr auch, also nicht mehr die Smiths hören, weil ich jedes Mal dran denke, also wenn ich Morrisseys Stimme höre, oh Gott, der hat das und das gesagt, und das, so menschenverachtende Scheiße hat der da erzählt. Ich kann das nicht mehr genießen, so. Und allein deshalb mache ich das schon nicht, und es fühlt sich einfach falsch an, und ich will das halt auch in keiner Weise irgendwie unterstützen, indem ich zum Beispiel bei irgendwelchen Plattformen anzeige, dass ich die gerade höre, ist das ja schon, könnte das ja schon irgendwie Promo für die sein, und das ist dann auch schon wieder nicht gut. Also so mache ich das, aber ich, ja, vielleicht hat Mira da noch was Allgemeingültiges irgendwie.
Ich glaube, ich kann das schon total gut nachvollziehen. Ich habe auch meistens irgendwie eine Zeit gebraucht, um mich von diesen Guilty Pleasures zu lösen und mich irgendwie so davon zu distanzieren, weil ich auch irgendwie so, also weil ich dann auch immer so, ja, aber eigentlich haben die coole Musik gemacht, und damals ist ja vielleicht noch was anderes, als wenn sich Leute jetzt heute so äußern. Aber es ist sowas, was bei mir auf jeden Fall so präsent ist, dass ich das halt, wie du auch schon gesagt hast, ich kann das nicht ausradieren. Für mich existieren die beiden Sachen immer so zusammen. Und um vielleicht nochmal auf dieses Harry Potter Spiel zurückzukommen, da haben nämlich die Publisher ganz schnell dann auch gesagt, ja, hier Joanne K. Rowling, die ist ja überhaupt nicht an dem Spiel beteiligt, also an der Entwicklung beteiligt, weil sie eben gehofft haben, dadurch gibt es irgendwie genug Trennung zwischen Künstlerin und Produkt, dass halt Leute weiter unser Spiel kaufen. Und offensichtlich funktioniert es ja, weil das Spiel irgendwie, also so wie ich das auf den sozialen Medien beobachte, total gehypt ist. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass Joanne K. Rowling dafür Geld bekommt, weil sie eben die Lizenz für das Harry Potter Unternehmen, also für die Harry Potter Welt hat, so, und die Nutzung davon muss ihr bezahlt werden, egal in welcher Form, und wissen nicht, welche Höhe das hat, aber es ist irgendwie total klar, okay, sie ist daran finanziell beteiligt.
Ich finde aber auch zum Beispiel
an der Hogwarts GmbH.
Ja. Ich finde, wenn es jetzt Leute gibt, die irgendwie das Spiel kaufen oder so Harry Potter sich angucken, weil ihnen das zum Beispiel aus der Depression oder so rausgeholfen hat oder sie zu glücklicheren Menschen macht und so, dann will ich auch nicht sagen, nein, das dürft ihr nicht und so weiter, dann finde ich das halt in dem Fall auch wieder irgendwie schwierig zu sagen, dass das nicht okay ist.
Ja, bei dem Gegenüberstellen möchte ich dann zum Beispiel Kids, die früher Harry Potter geliebt haben und dann jetzt irgendwie fassungslos davor stehen, ich selbst bin trans und Joanne K. Rowling äußert sich so über Transmenschen. Also wie heftig muss das dann irgendwie für die Personen sein, für die das irgendwie auch Idole gewesen sind und die denen vielleicht auch sogar durch eine schwere Zeit geholfen haben, um dann irgendwie jetzt so sich mit einer Autorin konfrontiert zu werden, die irgendwie deren Kindheitswelt damals halt so doll geprägt hat und jetzt aber halt so, okay, nee, diese Frau hasst mich. Und ja, das ist ja, was dann irgendwie so dahinter steckt. Und das möchte ich, also ohne das irgendwie Leuten absprechen zu wollen oder so, möchte ich dem irgendwie noch so mitgeben und entgegenstellen.
Ja, also ich glaube aber generell, dass es auch einfach vielen Leuten egal ist. Also als ich diesen Trailer da bei Twitter gesehen habe von dem Spiel, habe ich mir die Kommentare angeguckt, weil ich halt, also die Drukos, die drunter Kommentare, weil ich gucken wollte, wie die Leute so darauf reagieren. Ich habe erwartet, dass die meisten sagen, nein, das sollte man nicht kaufen, weil man dadurch eben J.K. Rowling finanziell unterstützt. Aber es waren, also die Top-Kommentare, die halt ganz oben standen, das waren auf jeden Fall solche Kommentare, aber es gab halt auch ganz viele, die dann irgendwie meinten, ist doch scheißegal, die ist doch sowieso schon reich, macht doch eh keinen Unterschied. Oder andere haben sich überhaupt nicht zu J.K. Rowling geäußert, sondern einfach nur, also die meisten haben geschrieben, boah, geil, das kaufe ich mir und ja, voll super. Und da sieht man dann irgendwie auch, wie, also weiß nicht, ob das Thema entweder an den Leuten total vorbeigeht oder dass es ihnen halt einfach scheißegal ist.
Ja, und dann habe ich immer das Gefühl, wir führen solche Debatten irgendwie nur in unseren feministischen Bubbles.
Ja,
ja. Und ich meine,
das glaube ich, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Bubble-Ding, weil ich es auch so in normalen Medien wie normal, wie Fernsehen oder sowas, meine ich jetzt, Da wurde das halt gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt entsprechende Sender direkt guckt. Ich weiß nicht, wie viele Leute die noch empfangen. Da wird es vielleicht schon thematisiert, aber sonst kann ich mir gut vorstellen, dass es da eine so große Auseinandersetzung gibt. Aber genau die Frage, die ich gestellt habe, war halt auch eher an die feministischen Harry Potter Fans. Wie habe ich den Satz angefangen? Oh mein Gott, ich werde auch schon müde.
Es ist
Für
doch
die
schon spät.
feministischen Harry Potter Fans gedacht, die sich vielleicht schon da in irgendeinem Konflikt sehen.
Ja.
Weil das eben, glaube ich, schon für viele Leute einen hohen Stellenwert hat. Das ist ja nicht bei jedem so. Ich kann mir, bestimmt gibt es die Fans, aber ich kann mir gerade zumindest schlechter einen so großen Woody Allen-Fan vorstellen, der in eine riesige feministische Krise geraten ist. Weil man sich denkt, oh Gott, das ist das Ding in meiner Jugend gewesen, Woody Allen. Was mache ich jetzt? Aber bei Harry Potter glaube ich eben schon, dass das zu krassen Konflikten im Moment, also zu so krassen Konflikten, die Mira gerade beschrieben hat, hat es auf jeden Fall bestimmt geführt und dann eben weniger krasse, aber immer noch bestimmt was, wo sich Leute viel mit beschäftigen gerade. Und deswegen,
Ja.
ja, habe ich da irgendwie krasser drüber nachgedacht, wie man damit umgeht, als jetzt bei solchen Filmen. Weil ich da irgendwie das zumindest irgendwie mir schlechter vorstellen könnte, vielleicht Kontakt mit solchen Leuten habe, weil sie seltener sind.
Ich ärgere mich gerade sehr, weil es ist wieder so dieser klassische Fall von, ich habe vor 2 Tagen irgendwas in meiner Insta-Timeline gesehen und habe jetzt natürlich vergessen, wer das wann wie gepostet hat, weil ja, wie wir alle wahrscheinlich diese Sachen irgendwie so sehr peripher und einfach auch sehr viel konsumiere. Und ich fand das aber ganz spannend, weil die nämlich in dem Post auch so ein bisschen versucht haben, so ansatzweise diese Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast. Und zwar haben die so geschaut, okay, was kann man eigentlich als Harry Potter-Fan als Alternativen quasi machen, wenn man irgendwie dieses Harry Potter-Universum cool findet und das irgendwie sich weiter auch so erhalten möchte und trotzdem aber nicht Rowling unterstützen möchte. Und da gab es also viele Vorschläge, die irgendwie auch so eine Richtung gingen, zum Beispiel mal zu schauen, okay, was gibt es zum Beispiel auch so für eine queere Harry Potter Community, was gibt es so für Fanfiction, die eben so darum entstanden ist und kann ich nicht vielleicht eher sowas supporten und kann das irgendwie nicht mein Content sein, wenn ich mich irgendwie von dieser Welt und diesen Charakteren irgendwie nicht verabschieden kann, genau, aber trotzdem irgendwie so eine klare feministische Haltung haben möchte. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht mehr so on point wiedergeben, aber das war so die Essenz daraus und das fand ich sehr spannend.
Vielleicht findest du ja den Tweet nochmal und dann können wir den ja bei Instagram teilen oder so.
Genau. Okay, ich merke auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, irgendwie durch zu sein. Es gibt sehr, sehr viel, was ich zu all diesen Themen noch sagen könnte.
Ja.
Aber ich glaube, für heute belassen wir es dabei.
Ja.
Ja.
Fühlt ihr euch jetzt ein bisschen entlastet? Dadurch, dass wir darüber geredet haben.
Ich finde es immer schön, mich so viel auskotzen zu können.
Ja.
Ja.
Mida, du auch? Gut.
Und mich mit Leuten austauschen zu können, wo man ein bisschen ähnliche Meinungen da hat und denkt, endlich versteht mich jemand.
Okay, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute.
Wollen wir mit einer schönen, nicht Catchphrase, nicht Parole, Satz enden. Zum Beispiel Refugees welcome, Trans rights are human rights und die Polizei muss an sich arbeiten.
Oh, und ich will auch noch was sagen.
Sehr diplomatisch.
Ja.
Rassismus ist keine Meinung und Diskriminierung ist auch keine Meinung. So.
Ja, damit verabschieden wir uns. Wir sind Steffi Polnick,
Mira Rigauf.
Und Ida Altheide.
Uff.
Ja, geschafft.
Es hat ein schönes Ende gegeben. Sehr gut, das war eine gute Idee, Steffi. Oh, Leute, ich bin richtig Matsche.